Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, herzlich willkommen. Wir wollen wissen, was Spanien von der Blockade der EU-Corona-Hilfen hält und fragen gleich nach, wie lange die Regierung in Madrid warten kann und will. Deutschland hat nicht nur die EU-Ratspräsidentschaft inne, ab heute kommt noch der Vorsitz im Ministerrat des Europarates in Straßburg dazu. Wie Deutschland diesen doppelten Vorsitz nutzen will, dazu gleich mehr. Und dann geht es nach Tschechien auf die Straßen Prags. Der Nationalfeiertag gestern lief so ganz anders ab als in den Jahren zuvor. Ungarn und Polen haben den Streit über den EU-Haushalt eskalieren lassen und geraten jetzt unter Druck. Beide EU-Mitglieder haben ernst gemacht und ein Veto gegen das 1,8 Billionen schwere Finanzpaket eingelegt. Damit wollen sich die Regierungen in Budapest und Warschau dagegen wehren, dass EU-Mittel künftig nur noch dann ausgezahlt werden, wenn der Rechtsstaat funktioniert. Wie die Blockade gelöst werden kann, das ist noch nicht klar. Bis Donnerstag, bis zum Videogipfel der Staats- und Regierungschefs der EU, sollen die Hürden aus dem Weg geräumt werden, kündigte der deutsche Europastaatsminister Michael Roth an. Bleiben Ungarn und Polen aber bei ihrem Veto, dann hat die Europäische Union zum 1. Januar keinen Haushalt und die Corona-Konjunkturhilfen werden erst einmal auf Eis gelegt. Und das trifft vor allem die EU-Staaten, die besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen wurden. Italien gehört dazu, Frankreich und Portugal, aber auch Spanien wartet dringend auf Zuschüsse und Kredite. Was also tun? Und wie groß ist die Nervosität in Spanien, dass der eigentlich verabredete Zeitplan nicht eingehalten werden kann? Hans-Günther Kellner berichtet für uns aus Madrid und ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Kellner, wie wird der Streit um den EU-Haushalt und die Corona-Hilfen in Spanien verfolgt?
Ja, mit sehr großer Sorge. Es geht ja um sehr viel für Spanien, 140 Milliarden Euro. Insgesamt sollte Spanien oder soll Spanien aus den Hilfsfonds bekommen. Aber viel mehr, muss ich sagen, hört man von seitens der spanischen Regierung nicht. Sie hält sich sehr, sehr zurück. Ministerpräsident Pedro Sanchez hat das Thema der Hilfsfonds ja auch zur Chefsache gemacht. Und aus dem Regierungskomplex La Moncloa, wo Sanchez eben waltet, dort dringt kaum etwas nach außen gegenwärtig zu dieser Frage.
Aber was beobachten Sie? Wäre die spanische Regierung bereit, Ungarn und Polen mit Nachverhandlungen entgegenzukommen? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, die spanische Regierung fährt hier ganz eng, ganz dicht im Fahrwasser der Bundesregierung. Die politischen Beobachter hier in Madrid betonen, dass die Bundeskanzlerin ja schon im Sommer ihre Forderungen nach einem Mechanismus, der diese Hilfszahlungen aus Brüssel an rechtsstaatliche Prinzipien in den Empfängerländern koppelt, dass dieser Mechanismus ja schon gelockert worden sei, gerade um die Verhandlungen zu den Hilfsfonds zu erleichtern. Auf der anderen Seite liegt in dieser Frage ja auch schon ein Beschluss des Europaparlaments vor und den kann man jetzt auch nicht einfach wegverhandeln. Was aber möglich wäre, und das sagten spanische Kollegen gestern, mit denen ich gestern nochmal telefoniert habe, diese meinten, eine Art Fußnote, wie dieser Beschluss zu interpretieren ist, was überhaupt, wann überhaupt dieser Strafmechanismus wegen eines Verstoßes rechtsstaatlicher Prinzipien aktiviert werden kann. Also ein Angebot, eine Art goldene Brücke für die Regierungen in Polen und Ungarn, die dies dann auch als Verhandlungserfolg in ihrer Heimat verkaufen könnten. Aber wie gesagt, das sind Einschätzungen von politischen Beobachtern. Offizielle Verlautbarungen gibt es hier in Madrid nicht.
Spanien leidet ganz besonders unter der Corona-Pandemie und ist auf die Hilfsgelder aus Brüssel angewiesen. Wie wichtig ist es für die Regierung, dass die Gelder Anfang 2021 auch tatsächlich fließen?
Ja, es ist fundamental sehr, sehr wichtig. Die spanische Regierung hat diese Gelder ja bereits in ihrem Haushalt, also im spanischen Haushalt, der gerade verhandelt wird im spanischen Parlament, auch schon vorgesehen, einen Teil dieser Gelder. Und Spanien hat diese Fonds ja auch angeregt. Schon im März hat Ministerpräsident Sanchez darauf hingewiesen, was auf sein Land zukommt mit der Pandemie. Und er hatte nicht Unrecht, das sehen wir jetzt. Die EU-Kommission sagt für Spanien bis zum Jahresende einen Wirtschaftseinbruch von 12,5% voraus. Das ist der höchste Wirtschaftseinbruch in der gesamten Union. Und im nächsten Jahr wird das Land diesen Einbruch auch nicht kompensieren können. Da soll Spanien auch nur um weniger als 4% wachsen. Und das hat eben ganz konkrete Folgen. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich bis zum Jahresende auf 17% wachsen. Und Spanien hat auch nicht die Möglichkeiten, seine Wirtschaft in dem Maß zu unterstützen, wie es zum Beispiel Deutschland macht. Also eine der wichtigsten Branchen, die Hotels und Gaststätten mit dem Tourismus, die bekommen eben von der Regierung keine Kompensationen oder weniger Kompensationen für ihre Einnahmeverluste, die sie ja auch haben, auch wenn in Spanien nicht alle Hotels und Gaststätten schließen mussten. Deutschland konnte zum Beispiel die Mehrwertsteuer senken, um den Konsum zu stützen. Spanien kann das nicht machen, all das einfach, weil das Geld fehlt. Das Haushaltsdefizit wird den Schätzungen der EU-Kommission zufolge in Spanien in diesem Jahr bei 12% liegen und in den nächsten beiden Jahren auch nur knapp unter 10%. Also da sieht man schon das ganze Ausmaß. Und Spanien hatte eben eigentlich vor, mit den Hilfsgeldern ganz neu aus dieser Krise, jetzt im kommenden Jahr aus dieser Krise ganz neu herauszukommen, sie für Zukunftsinvestitionen zu nutzen. Wie gesagt, ein Teil des Geldes ist auch schon im Haushalt veranschlagt. In die spanischen Regionen entwickeln gerade ganz konkrete Projekte, zum Beispiel in die Reform der Berufsausbildung oder Kommunen in die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Und vor allen Dingen Forschung und Entwicklung sollten gestärkt werden. Also man rechnet hier schon ganz konkret mit dem Geld.
Was Sie schildern, zeigt, wie groß die Abhängigkeit von diesen Geldern Spaniens ist. Was also wäre, wenn am Ende die Gelder vielleicht sogar gar nicht fließen würden?
Ja, also das wäre natürlich der Worst Case, wirtschaftlich eine Katastrophe. Wie gesagt, in Spanien werden diese Fonds als große Chance gesehen, nicht nur aus der Krise herauszukommen, eben anders aus der Krise herauszukommen, seine konjunkturanfällige Wirtschaft umzustrukturieren, kulturanfällig, wir haben es gesehen in der Finanzkrise, die Baubranche und jetzt eben der Tourismus. Mit der Finanzkrise ist zum Beispiel stark an Schulen und Hochschulen gespart worden. Viele Wissenschaftler mussten das Land verlassen, weil sie keine Finanzierung für ihre Projekte gefunden haben. Das sollte sich jetzt alles ändern und alleine kann Spanien diesen tatsächlich dringend notwendigen Strukturwandel eben nicht bewältigen. Ohne Hilfe von außen wird das Land weiter ein Land bleiben, in dem zum Beispiel 2/3 aller Arbeitsverträge für Geringqualifizierte abgeschlossen werden. Ja, und das sollte sich ändern und ohne das Geld wird es eben dabei bleiben.
Vielen Dank, Hans-Günther Kellner. Wir sprachen darüber, wie dringend Spanien auf die Corona-Hilfsgelder angewiesen ist. Es kommt nur alle Jubeljahre vor, dass ein Land beim Europarat den Vorsitz übernimmt, sind es doch insgesamt 47 Mitgliedstaaten, die der Organisation angehören. An diesem Mittwoch ist Deutschland turnusgemäß an der Reihe für die Präsidentschaft des Ministerkomitees. Und das ist auch deswegen ein besonderes Ereignis, fällt es doch zusammen mit der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. Der Europarat in Straßburg hatte in den vergangenen Jahren eine Reihe interner Probleme zu lösen, Korruptionsfälle und auch organisatorische Mängelmachten der Länderorganisation zu schaffen. Inzwischen hat sich auch das schwierige Verhältnis zu Russland wieder geklärt. Das Land ist Mitglied der Versammlung geblieben. Dem Schutz von Menschenrechten, von Demokratie und Rechtsstaat hat sich der Europarat verschrieben. Mit welchen Prioritäten Deutschland in den nächsten 6 Monaten den Ministerrat leiten will, darüber berichtet Tonja Koch.
70 Jahre ist die Menschenrechtskonvention inzwischen alt. Das Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten ist wohl die bekannteste Konvention der supranationalen Organisation. Alle 47 Mitgliedstaaten des Europarates haben sie unterzeichnet. Anlässlich einer bescheidenen Feier in Athen machte die Generalsekretärin des Europarates Maria Pejcinovic-Buric noch einmal darauf aufmerksam. Nirgendwo sonst in der Welt ist Vergleichbares geschaffen worden. 835 Millionen Bürger in Europa können sich direkt an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wenden. Das ist garantiert. Überall in Europa zeigten sich Radikalisierungstendenzen. Das Internet werde als Bühne für ungezügelten Hass genutzt. In diesem Zusammenhang seien die Mitglieder des Europarats und die deutsche Präsidentschaft gefordert, dagegen vorzugehen, sagt der Sprecher der Generalsekretärin Daniel Höltgen.
Zum Beispiel gegen antisemitische oder antimuslimische Angriffe. Radikalisierung im Netz spielt natürlich auch bei der Terrorismusbekämpfung eine immer wichtige Rolle.
Eine Herausforderung für die Gesellschaft stellt auch die Entwicklung künstlicher Intelligenz dar. Sie bietet nicht nur ungeahnte Nutzungsmöglichkeiten, sondern tangiert auch Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen. Das habe die aktuelle Diskussion darüber gezeigt, welche Daten über die Covid-19-App wie und wo gespeichert werden dürfen, sagt der deutsche Botschafter beim Europarat Rolf Maffael. Deshalb werde an einem rechtlichen Rahmen für den Einsatz künstlicher Intelligenz gearbeitet.
Hier gilt es zum einen, Regelungen zu finden, die das Vertrauen der Bürger in die Art und Weise, wie die Nutzung künstlicher Intelligenz aufgesetzt werden, stärkt. Und zum anderen, der Industrie, die ja in diesem Bereich global agiert, einen Rechtsrahmen zu bieten für die Entwicklung ihrer Nutzungen und damit auch längerfristig gesehen für die Investitionen, die in diesem Bereich getätigt werden können.
Ebenfalls würde die deutsche Präsidentschaft auch gerne den Beitritt der EU als Ganzes, als Institution zur Europäischen Menschenrechtskonvention unter Dach und Fach bringen, sagt der Leiter der deutschen Delegation, der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Nick.
Es wäre aus Sicht der Parlamentarier die Krönung dieser Doppelpräsidentschaft, wenn es gelingen würde, das noch unter dem deutschen Vorsitz zum Abschluss zu bringen.
Die Parlamentarier hätten gehofft, so Nick, den zeitweiligen doppelten deutschen Vorsitz in der Europäischen Union und im Europarat dafür zu nutzen. Denn die eigenständige Mitgliedschaft der EU im Europarat habe sowohl symbolische als auch praktische Bedeutung.
Das ist schon eine etwas absonderliche Situation, dass dann, wenn die EU über ihre Gemeinschaftsinstitutionen handelt, sie nicht der Menschenrechtskonvention unterworfen ist. Das hat etwa bei Fragen von Frontex oder von anderen Themen durchaus eine sehr konkrete Bedeutung. Aber noch wichtiger scheint mir in der jetzigen Phase die symbolische Bedeutung eines solchen Beitritts, ein näher Zusammenrücken der beiden Institutionen, gerade in einer Phase, wo wir ja auch in Mitgliedstaaten der Europäischen Union negative Entwicklungen sehen im Hinblick auf die Fragen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten.
Was in den kommenden 6 Monaten noch unterschriftsreif ausgehandelt werden kann, wird auch von der Entwicklung der weltweiten Gesundheitskrise abhängen. Diese habe die Bemühungen ein wenig ausgebremst, sagt Botschafter Maffael. Aber
wir sollten optimistisch bleiben. Ich hoffe, dass wir zu einzelnen Punkten doch bereits im Mai Ergebnisse vorweisen können.
Die Nutzung künstlicher Intelligenzregeln und der Beitritt der EU als Ganzes zur Europäischen Menschenrechtskonvention, das sind die Prioritäten der Präsidentschaft Deutschlands im Ministerkomitee des Europarates. Und darüber berichtete Tonja Koch. Es war kein runder Jahrestag und trotzdem war der 17. November in Tschechien gestern ein besonderer Nationalfeiertag. Einer, den die Menschen ganz anders begangen haben als in den Jahren zuvor. Das Gedenken an den Beginn der samtenen Revolution 1989 ist in den Zeiten der Pandemie kompliziert geworden. Großveranstaltungen wurden zwar abgesagt, aber in Prag und anderen Städten waren doch sehr viel mehr Menschen auf den Straßen unterwegs, als den Epidemiologen lieb sein konnte. Und in die Erinnerungen an damals, an die Zeit der demokratischen Wende, haben sich die drängenden Fragen von heute gemischt. Aus Prag, Peter Lange.
Es ist nicht so voll wie in früheren Jahren, aber es sind doch recht viele Leute, die in die Nationalstraße gekommen sind, an den Ort, wo vor 31 Jahren eine Demonstration von Studierenden niedergeprügelt wurde. Der Beginn der samtenen Revolution in der Tschechoslowakei im November 1989. Über Lautsprecher wird immer wieder dazu aufgerufen, auf den Abstand zu achten. Nicht alle halten sich daran, nur etwa 50% dürften sich mit einem Mundschutz in der Menge bewegen. Unter dem Mahnmal mit den bronzenen Händen hat sich auf einigen Quadratmetern ein Meer von kleinen Kerzen gebildet. Jemand hat einen weißen Zettel an die Wand geklebt. Blumen von ehemaligen Geheimdienstlern und normalisierten Kommunisten sind nicht erwünscht. Eine Anspielung auf Ministerpräsident Andrej Babiš. Im vergangenen Jahr landeten seine Blumen im Mülleimer. Diesmal kam er morgens um 9, als noch nicht so viele Menschen unterwegs waren und das Pfeifkonzert gegen ihn deshalb noch nicht ganz so intensiv. Wir haben jetzt leider eine begrenzte Freiheit wegen der Pandemie, aber wir müssen uns bewusst bleiben, welche große Sache die Freiheit für uns ist. Die Freiheit des Reisens, die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung, die Freiheit des Wortes. Die gedankliche Linie von damals in die Gegenwart zieht auch die Opposition, aber ganz anders als der Regierungschef. Die Transformation in eine funktionierende Demokratie sei noch nicht abgeschlossen, meint Ivan Bartoš, der Vorsitzende der Piratenpartei. Heute haben wir die starke Partei eines Premiers, der aus dem Rechtsstaat eine private Finanzquelle gemacht hat. Und wir müssen befürchten, dass wir die freien Medien verlieren, dass sie von der politischen Macht beherrscht werden. Die außerparlamentarische Opposition, die Bewegung 1 Million Stimmen für die Demokratie, hat dieses Jahr wegen der Pandemie auf eine öffentliche Veranstaltung verzichtet. Sie hat stattdessen eine Online-Demo organisiert und ein Jahr des Wandels ausgerufen, das mit der Abwahl der Minderheitsregierung von Babiš enden soll. Wir machen schon seit 3 Jahren aufmerksam auf das Unrecht in der Politik, sagt ihr Wortführer Benjamin Roll. Und es scheint, dass es immer schlimmer wird. Babiš hat den Staat für sich gestohlen. Deshalb haben wir zu diesem Protest aufgerufen. Am unteren Ende des Wenzelsplatzes haben sich etwa 150 Regierungsgegner der anderen Art versammelt. Sie protestieren gegen die staatlichen Corona-Verbote. Nur die wenigsten tragen Masken, trotz Mahnungen der Polizei. Eine ältere Frau lässt ihre ganze Wut raus. Schauen wir, wer heute das Land regiert. Sie haben die Schulen geschlossen, die Restaurants gehen pleite. Wie lange wird das Volk dieser Rechtlosigkeit zuschauen, die sich in der ganzen Tschechischen Republik verbreitet? Punkt 17.11 Uhr, als vor 31 Jahren die Polizisten begannen, auf die Demonstranten einzuprügeln, ertönt in Prag und vielen anderen Orten in Tschechien das Lied, das zu einer Hymne der samtenen Revolution geworden ist, das Gebet für Martha.
Gemeinsames Erinnern mit gemischten Gefühlen. In Tschechien stand der Nationalfeiertag gestern ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Das waren Eindrücke von Peter Lange. Einen Gottesdienststreik aus Solidarität mit Gastronomie und Kulturszene in einer Kirche im Kölner Süden. Darum geht es gleich in Tag für Tag mit meiner Kollegin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal in Europa heute. Tschüss, sagt Katrin Michaelsen.